Und wir haben diese Veranstaltung gemacht für die Bankbranche. Wir wollten der Bankbranche zeigen, guckt mal, was da gerade passiert. Kommt nach Berlin und guckt euch das mal an, weil das ist echt Wahnsinn, was da passiert.
Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von der Sparkassen Consulting, das Beratungsunternehmen in der Sparkassen-Finanzgruppe. Wir stehen seit über 30 Jahren an eurer Seite, denn wir beraten Sparkassen. Mit der Sparkassen Consulting erhaltet ihr Lösungen von der Strategie bis zur Umsetzung. Dabei zählen Fragen zu Prozessen, Personal, Vertrieb und Strukturen im Kontext von Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu unseren Kernkompetenzen und das end-to-end. Gemeinsam Sparkasse gestalten mit der Sparkassen Consulting. Mehr über uns unter www.s-c.de und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Wir freuen uns also sehr, dass ihr heute zuhört. In der heutigen Folge haben wir einen Gast, der uns auf zahlreichen Veranstaltungen immer wieder über den Weg läuft, quasi ein alter Hase in der Banking-Szene. Und ja, mit dem Banking Club und Banking News hat er auch etablierte Formate, die rund um das Banking alles abdecken, würde ich sagen. Mit dabei heute Thorsten Hahn. Thorsten, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, dass wir es auch endlich mal schaffen, dass du hier zu Gast bist bei uns. Erstmal, wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich freue mich natürlich auch riesig. Ich beobachte euren Podcast ja auch schon eine ganze Zeit. Ich höre euren Podcast, vielleicht tatsächlich ehrlicherweise nicht jede Folge, aber habe einige Folgen gehört und freut mich extrem, heute auch Teil dieses Podcasts sein zu dürfen.
Okay, Thorsten, dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Was machst du und vor allem, was macht der Banking Club? Vielleicht kannst du das mal so in paar Sätzen zusammenfassen.
Ja, also wenn ich es immer ein bisschen witzig anmoderiere, wenn die Leute mich fragen, was ich bin, dann sage ich ja immer, ich bin Clubbetreiber. Das führt dann immer ein bisschen zu Irritationen. Tatsächlich bin ich ja der Gründer und der Geschäftsführer des Banking Club. Da steht Club am Ende. Das heißt, wir sind tatsächlich ein Club, wir sind ein Wirtschaftsclub für Bankmitarbeiter und Bankmitarbeiterinnen in der Finanzindustrie. Und was wir machen, sind Kommunikationsgeschichten rund um das Thema Banking. Nicht in allen Bereichen. Also die Bankbranche ist sehr breit aufgestellt mit über 80 eigenen Themenverticals. Und zu manchen Themenverticals machen wir halt Veranstaltungen tatsächlich. Tatsächlich auch schon sehr lange. Unser ältester Kongress ist 15 Jahre alt. Compliance for Banks. Aber wir geben ja auch eine Zeitung raus. Da machen wir natürlich deutlich mehr Themen, als wir mit Kongressen abdecken können. Wir könnten jetzt nicht 80 Kongresse machen, logischerweise. Und es gibt ja auch in manchen Themen ganz gute Wettbewerber von uns, die in einem speziellen Gebiet eine tolle Veranstaltung auf die Beine stellen. Wir decken sozusagen Teil ab. Und so der Oberbau ist halt, dass wir vor allen Dingen halt Zukunftsthemen und aktuelle Themen aus der Bankbranche transportieren wollen. Und was mich persönlich antreibt, ich bin ja gelernter Bankkaufmann, habe lange in der Branche gearbeitet, in einer Branche, die immer wieder Höhen und Tiefen hat, auch in der Reputation. Und was uns halt antreibt, ist, diese Branche mit einem positiven Image nach Deutschland oder in die Dachregion zu stellen, im Grunde genommen.
Jetzt hast du eben das Thema Zeitung angesprochen, die Banking News. Das macht ihr ja auch schon ziemlich lange und wahrscheinlich auch aus einer Zeit, wo es, sagen wir mal, fast normal war, auch Dinge abzudrucken. Und ich würde fast sagen, gerade in der Branche, die immer digitaler wird, seid ihr so, ist das noch so ein Relikt. Aber wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich habe dich auch ein paar Mal gefragt, so, hey, ist das eigentlich noch so zeitgemäß? Aber du hast da ja einen ganz klaren Blick drauf und sagst dann noch immer, ja, total. Warum Zeitung?
Naja, ich bin tatsächlich relativ stolz darauf, ne, weil dieses Projekt hatte ich, also wir haben ja das Thema gedruckte Zeitung 2014 gestartet. Und davor gab es die Banking News als PDF-Zeitung, als PDF-Download. Der hat tatsächlich zunehmend, und das machen wir ja schon seit 19 Jahren oder 18 Jahren, das haben wir irgendwie nach einem Jahr gestartet. Und das war ein hässliches Design und so weiter. Wir haben es im Querformat gemacht, sind dafür ausgelacht worden. Dabei ist Querformat das einzige Format, was am Bildschirm funktioniert. Nur nicht gedruckt. Querformatige Zeitung hat es auch zwei Stück gegeben. Die haben nicht funktioniert. Print sind wir irgendwie hochkant gewohnt. Und ich nenne das ja immer liebevoll 2014 analoge Transformation. Wir haben tatsächlich damals die Online-Publikation ersatzlos eingestellt und drucken dafür eine Zeitung. Und da bin ich relativ stolz drauf. Wir hatten das Projekt viele Wochen und Monate davor schon überlegt. Aber erstens, eine gute Freundin von mir, die betreibt doch so ein Thema digitaler Stress. Also die erste Information ist halt, wollen wir wirklich unser ganzes Leben an einem digitalen Endgerät verbringen und auf einen Monitor schauen? Ist es nicht auch mal angenehmer, ein Buch in die Hand zu nehmen oder eine gedruckte Zeitung? Also das Auge wird es definitiv danken. Und ich glaube, dass man bestimmte Informationen auch ganz gut über Print transportieren kann und dass es halt auch ein Erlebnis ist, mal ein haptisches Element in der Hand zu haben. Muss nicht immer alles digital sein. Wir sind ja trotzdem digital Freaks hier im Banking Club, ja. Und es steht auch jeder Artikel digital online im Internet. Aber die Leute freuen sich halt auch, wenn sie dieses gedruckte Ding in die Hand kriegen. Und ja, also.
Und wie viele Zeitungen druckt ihr da so pro Ausgabe?
Tatsächlich verschicken wir 12.000 Exemplare an 98% Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Banken, an 3.800 Bankvorstände. Es ist das reichweitenstärkste Fachblatt der Branche und hat einen der qualitativ wertvollsten Verteiler, 80% Führungskräfte. Also da sind wir auch stolz drauf. Und ich habe hier wirklich eine mit Herzblut engagiert. Ich habe ja gesagt, ich bin Bankkaufmann, ne? Also ich bin kein Herausgeber, ich bin kein Journalist, nix. Ich schreibe gerne, ja, ich kommuniziere gerne. Aber wenn ich hier nicht eine mit Herzblut beseelte Redaktion hätte, die dieses Blatt entwickeln, dann würde das nicht da sein, wo es heute ist. Also hier sind Menschen mit viel Spaß, die das machen. Die machen aber auch digitalen Content mit Spaß, ja.
Also lass uns doch mal ein bisschen in die Themen einsteigen, weil so wie ich dich auch auf Konferenzen, auf denen ich auch teilweise war, auf euren Veranstaltungen und auch mal Panelgast und ich sag mal, das erste Mal, dass ich auf einer Panelgast gelesen war, ich glaube, das war 2017 oder 18, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, dass du dann gesagt hast, so jetzt reden wir über das Thema Sparkassen und Innovation, also über gar nichts. So, und hast dann auch nochmal schön angeteasert, so ja, alle im Saal, ne, wann war nochmal die letzte Innovation, wo du ja auch tatsächlich auch ein bisschen mitspielst. Es ist auch bewusst so, dass du auch dann in die Themen reingehst und auch vielleicht auch ein Stück weit polarisierst, um dann aber auch ja ein bisschen abgeschichteter auf die Themen zu gucken, weil wenn wir gerade im Digitalsektor unterwegs sind, dann ist natürlich alles immer super toll und alles klappt super und nach vorne gerichtet ist alles erstmal rosarot. Aber die Wahrheit ist doch vielleicht doch ein bisschen irgendwo dazwischen, zwischen, ja, es ist ein Erfolg und zwischen, naja, vielleicht sind auch noch ein paar Dinge, die halt eben kommen. Ich meine, das sind auch Themen, die wir ja hier auch im Podcast immer mal wieder besprechen und auch gucken, hey, ne, jetzt mal losgelöst von wie erfolgreich ist eigentlich alles, auch mal so ein bisschen so hinterfragen, was steht eigentlich dahinter. Und das machst du, finde ich sehr, sehr vehement auch, ja. So, und lass uns doch mal tatsächlich mal so auf so ein paar Themen gucken, weil wir ja bei uns im Podcast auch immer wieder über Buzzwords sprechen. Und wir haben im Vorfeld mal so ein bisschen abgestimmt, was sind so die Themen, die ihr auch in den Banking News immer wieder spielt, die ihr aber auch auf den Konferenzen besprecht. Und das erste Thema, was ich da mal mit aufnehmen würde, ist das ganze Thema künstliche Intelligenz, ja, oder du hast dann gesagt, so, ist das der ersehnte Turbo oder ist das ein überschätzter Hype? Wie ist da dein Blick drauf, so wenn du so auf die unterschiedlichsten ja, Beiträge und auch vielleicht Konferenzdiskussionen guckst? Wie guckst du da drauf, mal ganz nüchtern?
Witzig, dass du das jetzt auch als Einstiegsthema gewählt hast. Ich habe es heute mit in den Fahrstuhl genommen. Ich mache ja jeden Freitag immer so ein kurzes Fahrstuhlvideo, da habe ich das Thema KI auch nochmal mit drauf genommen. Ich habe da tatsächlich einen Blick, bei dem ich hin und her gerissen bin. Und das ist ganz oft so, dass so zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Ne? Selber so der tradierte Banker, aber ja immer schon mit IT unterwegs, seit ich 14 bin. Und der Mahner, ich hatte gerade, und das habe ich aufgegriffen, vor ein paar Tagen hat der Goldman Sachs-Chef im Handelsblatt gesagt, dass er auf dieses Thema auch eher skeptisch guckt. Also er sieht da Potenzial, aber er hört auch von Unternehmen, dass der Zugang halt auch richtig teuer ist und alle erzählen so ganz easy Daten und wir Banken sitzen ja auf einem riesen Datenschatz. Und ich habe selber eine Zeit lang, also monatelang geglaubt, dass dieses Thema KI so ein richtiger Turbo sein könnte, weil der Zugang zu Daten und zu Modellen jetzt einfacher wird, weil man Daten nicht vorher strukturieren muss, sondern weil man einfach der KI sagt, guck mal, da haben wir irgendwie 23 Datenbanken, guck doch selber da mal da rein, was du damit anstellen kannst. Aber ich glaube tatsächlich, so einfach ist das Thema nicht und es ist ja auch noch Skepsis bei einigen da. es hat Mörderchancen. Und das, was ich sehe, ich bin ja immer nur Zaungast zu den Themen. Ich bin ja niemals ein ausgewiesener Experte in einem dieser Themen. Aber auf unserem letzten Innovationskongress hatte kein einziger Vortrag KI wirklich als Titel. Aber in fast jedem Vortrag auf dem Innovationskongress war KI drin. Also jeder hat davon gesprochen, dass sie gerade irgendwas mit generativer KI machen. Eine große Bank hat gesagt, sie machen so ein Enterprise-KI-System, um Mitarbeiterfragen zu beantworten, wenn die irgendwelche Vertragsinformationen haben wollen und was weiß ich, und schütten einfach alle ihre internen Daten in dieses System rein, haben sie auch kein Datenschutzproblem, und die Mitarbeiter feiern das. Ja. Bei einer anderen Bank in Norddeutschland da gibt es noch sehr viele manuelle Prozesse bei Wertpapierbearbeitung, wo wirklich von irgendwelchen Unternehmen dann noch so Dokumente kommen wie, was weiß ich, Coupons oder ich weiß nicht was, Tauschgeschäfte und so weiter. Und die müssen tatsächlich noch, das glaubt man nicht im 21. Jahrhundert, die müssen in Wertpapierdatenbanken eingetippt werden. Und das fangen die jetzt auch an mit KI zu lösen. Ja, das ist dann, ne, die scannen und die KI erkennt dann die unterschiedlichen Belege und kann dann die Daten zuordnen. Und die Mitarbeiter feiern das, ja, weil sie halt eine blöde Arbeit nicht mehr machen müssen und weil sie völlig überlastet sind, weil ja Mitarbeitermangel teilweise eher besteht. Also ich sehe tatsächlich mehr Chancen in dem Thema KI. Aber ich habe Angst, dass das wieder zerrieben wird in diesem seit Jahren, und das ist ja etwas, was ich sehr kritisiere, in diesem jahrelangen Jammern gegen Regulatorik und gegen unsere ja leider veralteten Legacy-Systeme.
Diese Folge wird euch präsentiert vom S-Broker, dem Online-Broker der Sparkassen. Der S-Broker bietet Sparkassen immer die richtige Brokerage-Lösung, ob mit oder ohne Beratung. Und für Nachwuchskunden bieten wir Depot Plus Sparkassen mit Young Invest jetzt auch ein besonders attraktives Angebot. Mit günstigen Konditionen und umfangreichem Wissensangebot wie E-Learning-Plattform oder Podcasts zum Thema Börse.
Dann wechseln wir mal zu einem nächsten Thema, was du auch sehr früh oder was dir auch sehr früh in die Banking-News mit aufgenommen habt, nämlich das ganze Thema Fintech. Und du hast ja auch es gibt eine eigene Rubrik in den Banking-News, wo ihr immer drei Fintechs vorstellt, sehr früh auch vorstellt. Da waren auch teilweise Fintechs dabei, die jetzt, würde ich sagen, auch sehr groß sind. Sehr früh, ich glaube, ihr habt damit gefühlt 2016, 17 oder sowas angefangen. Und was jetzt immer mal wieder so auch in den letzten Jahren kommt, ist so, oder gerade in den letzten 2-3 Jahren, ist so, Bank und Fintech, ist das eigentlich gegeneinander, ist das miteinander? Reden wir darüber, dass es am Ende des Tages auch den Arbeitsablauf beziehungsweise auch die Beschleunigung des Digitalisierungsgrads schneller macht? So, wie ist da dein Blick drauf? Ist es eine Liebesbeziehung oder ist es eben keine?
Ja, also auch keine Frage, die man so digital mit 0 und 1 beantworten kann. Tatsächlich machen wir es schon seit der ersten Ausgabe, also seit 2014 stellen wir drei Fintechs vor. Es waren dann in der Historie auch gar nicht nur Fintechs, sondern auch mal RegTechs und PropTechs und InsurTechs. Und wir haben natürlich ganz zu Beginn so ein Definitionsproblem, weil viele glauben, für viele ist ein Fintech ein Startup. Aber jetzt gibt es den Begriff ja länger als 2014, nicht viel länger. Das heißt, wenn ein Fintech 2014 Fintech ist und noch existiert, und du hast gesagt, einige sind groß geworden, einige sind so klein, dass sie gar nicht mehr existieren, dann ist das ja immer noch ein Fintech. Ja, also dann, das hat mit Startup nichts mehr zu tun. Das ist die erste Fehldefinition, die manche im Kopf haben. Und ich habe das Zitat schon ganz oft gebraucht. Ein ehemaliger CDO der Deutschen Bank hat in Berlin gesagt, die Deutsche Bank ist auch ein Fintech. Hat er gelogen? Nein. Weil die Abkürzung steht für Finanzen und Technologie. Ich werde dieses Jahr mein 35-jähriges Branchenjubiläum feiern. Als ich meine Ausbildung begonnen hat, war die Bank, für die ich gearbeitet habe, die zwar leider auch nicht mehr existiert, auch schon digital. Also wir haben da ja nicht irgendwie mit Abacus gearbeitet, sondern da gab es schon Rechner und Kontoauszugdrucker und solche Geschichten. Liebesbeziehung oder nicht? Auch da muss man jetzt, man muss ja weiter noch aufdröseln und definieren. Ne? Wir haben Fintechs. Die sind ja angetreten, um Banken platt zu machen. Auf der damaligen Finovate in London standen die wirklich auf den Stühlen und haben gesagt, wir machen Banken platt. Und das sind dann ja Fintechs, die wollen ihre Dienstleistung auch wirklich an den Endverbraucher richten. Die nennt man witzigerweise heute gar nicht mehr Fintechs, die nennt man Neobanken oder Neobroker. Und ne, da kennen wir beide die Geschichte auch ganz gut. Da gibt es erfolgreiche und welche, die es auch nicht mehr gibt. Und manche sind gekommen, um zu bleiben. Und die Diskussion und der Blick der tradierten Banker auf das Thema. Es erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, wo die ersten Direktbanken kamen, wo auch viele gesagt haben, wir brauchen doch keine Direktbanken und blöd und die nehmen uns Kunden weg. Es gibt nicht mehr alle, die es damals gab, aber die, die es gibt, sind, glaube ich, können wir, glaube ich, nicht mehr wegdenken. Die sind relativ erfolgreich. Und dann gibt es diese Fintechs, und die hast du auch mit angesprochen, die verkaufen ja ihre Dienstleistung gar nicht an den Endverkunden, sondern die haben halt irgendwie eine pfiffige technologische Idee, die ein Problem in einer Bank verbessern soll oder ein Kundenoffering verbessern soll. Das sind auch nochmal zwei verschiedene. Und ja, da sehen wir Konsolidierung und da sehen wir auch das ein oder andere Problem. Wir sehen ja jetzt gerade so Auslagerungsprobleme. Die BaFin zuckt ja. Wir haben zwei große Auslagerungsfails in den letzten paar Wochen erlebt, wo die BaFin ganz klar drauf guckt. Ich glaube, da ist auch DORA jetzt ein guter Schritt, muss man leider sagen, in die richtige Richtung. Wird witzigerweise in der Branche auch mehr begrüßt, als aktuell torpediert wird, DORA. Also, wie gesagt, hybride Antwort. Es gibt ein paar erfolgreiche, die wird es auch weiter geben. Es wird weiter Konsolidierung geben. Was mir sehr leid tut, für viele wirklich extrem gute Fintechs, ist, dass der Finanzierungsmarkt für Fintechs hier in Deutschland deutlich schlechter ist. Ja, also viele Fintechs scheitern ja leider nicht an der guten Idee, sondern scheitern an dem Thema Finanzierung.
Financial Education, auch etwas, was sehr viel auf Konferenzen in den letzten paar Jahren diskutiert wurde. Es ging um die Gen Z, also 12 bis knapp 25. Wir haben das Thema Demografie, was auch nicht neu ist, aber dass es auch unheimlich schwer geworden ist, quasi auch Nachwuchs zu gewinnen in Banken. Das Thema finanzielle Bildung, ist das so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, oder siehst du da wirklich auch relevante Ansätze?
Ja, das ist tatsächlich fast schon so ein Reizthema von mir, finanzielle Bildung. Ich bin beinahe, also ich mache ja Interviews für die Banking News bei Bankvorständen, da bin ich beinahe bei einem tatsächlich Sparkassenvorstand letztes Mal beinahe rausgeflogen, weil der hat auch meine Kritik nicht verstanden. Also wir brauchen sicherlich immer so einen gesunden Menschenverstand in den einzelnen Bereichen, aber ich erwarte, dass wenn ich irgendwo hingehe und mich beraten lasse von einem Architekten, von einem Arzt, von einem Bankmitarbeiter, dann erwarte ich einfach, dass der hochprofessionell ist und dass ich nicht mehr wissen muss als er selber, damit ich hinterher mit einer guten Baufinanzierung oder Anlageprodukt aus der Tür gehe. Deshalb finde ich immer, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit dem Thema finanzielle Bildung. Du hast aber das Thema Generationen auch angesprochen. Da müssen wir natürlich aus Banksicht dafür sorgen, dass wir diese Finanzinhalte auch generationengerecht an den Mann bringen. Und jetzt kommt an die Frau auch, weil wir haben ja auch ein Riesengap im Bereich Female Finance, dass Frauen anders an Finanzthemen herangehen und viele den Zugang der Bank gar nicht sehen, weil der nicht frauengerecht ist und nicht Gen Z gerecht ist und nicht rentnergerecht ist und so weiter und so fort. Ja, also wir brauchen generationengerechten Zugang zu Finanzdienstleistungen.
Und wie guckst du auf das Thema, dass gerade auch, also ich sag mal, der Gen Z sagt mal, ne, alles digital, alles, was nicht am Smartphone stattfindet, gibt's nicht. Und jetzt gibt's ja durchaus auch Filialbanken, die eben dann vielleicht auch ein Thema haben. Klar, digital rüsten sie auf und das ist auch gut so. Jetzt rede ich mal nicht nur von Sparkassen, sondern generell guck jetzt mal auf alle Banken. Wie ist da dein Blick? Ist das wirklich so, dass alles nur digital stattfindet? Gibt es trotzdem einen USP, den halt traditionelle Banken da trotzdem spielen können?
Auf jeden Fall. Also natürlich heißt es heute nicht mehr Mobile First, sondern Mobile. Ohne First. Also nicht First und Second, sondern Mobile. Da bin ich auch dabei. Für Standardgeschichten. Und für Online-Banking und für Überweisungen und für alles, was damit zu tun hat. Ob jetzt eine Baufinanzierung, Mobile, ja. Was wir verkennen ist, natürlich können wir Antragsstrecken bauen, die so ein Kunde durchlaufen kann. Und was aber viele nicht verstehen, und auch das ärgert mich so ein bisschen. Ich habe ja früher 13 Jahre lang Banken im Vertrieb beraten und Bankmitarbeiter trainiert. Ich habe Training on the Job gemacht. Und wenn ich dann einem Bankmitarbeiter gesagt habe, du hast jetzt 1,5 Stunden mit dem Kunden zusammengesessen und der Kunde hätte gerne eine Haftpflichtversicherung, dann sagt er, ja, da vermittle ich jetzt an unseren Versicherungsvertrieb. Und dann sitzt er nochmal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde mit dem zusammen, wegen 70 Euro Jahresbeitrag. Das feiern die dann aber auch noch, den Abschluss. Und der Bankmitarbeiter sagt dann, nein, er ist ja kein Versicherungsvertreter, er wird diesen Haftpflichtantrag nicht ausfüllen. Das ist nicht, er hat auch keine Ahnung von. Jetzt sagen wir aber, wir bauen so geile digitale Antragsstrecken, dass der Kunde das selber machen kann. Der ist ja auch kein Bankkaufmann oder Versicherungskaufmann. Ja, aber was viele verkennen ist, Das ist ja das, was ich gerade auch bei dem Thema Financial Education angesprochen habe, was viele verkennen ist, es geht gar nicht darum, ob der Kunde so ein Formular ausfüllen kann. Natürlich kann er 99% aller Finanzdienstleistungsformulare ausfüllen, weil die Haupteingabefelder in diesen Formularen sind: Vorname kennt er, Nachname kennt er auch, Straße, Postleitzahl kennt er auch und die IBAN-Nummer, wo es abgebucht werden soll, kennt er auch. Ja, und dann gibt's noch so ein paar Finessen in Anführungsstrichen. Darum geht es aber doch gar nicht. Es geht doch darum, dass der Kunde eben nicht dieser Experte in dem Thema ist und gerne einen Sparringspartner hätte, mit dem er diesen Abschluss, diese Idee, da was zu tun, mal gerne challengen möchte, austauschen möchte, weil er eben nicht der Fachmann ist. Ja, das macht er doch mit seinem Architekten auch. Der hat keine Ahnung, ob ein Bimsstein jetzt ein Bisser ist oder ob er das mit Ytong machen soll oder ob er sich ein Haus bauen soll. Aber er hat schon ganz viel im Internet gehört und so weiter und so fort. Und der hat einen Knoten im Hirn. Und der möchte jetzt mit dem Architekten gerne diesen Knoten auflösen, um eine gute Baustoffidee dann in sein Haus auch reinzubringen. Und das gilt doch für Finanzen auch. Und ja, da hätten die tradierten Banken einen großen Vorteil. Ich war gerade auf einer Konferenz in Frankfurt, wo mir jemand mit ein ehemaliger Banker, der hat sich jetzt selbstständig gemacht, auch mit so einem Fintech, der ist Wealth-Status, wollte bei seiner alten Bank, ist eine der größten Großbanken von Deutschland, wollte er weg und wollte bei einer anderen Bank ein Konto öffnen. Dann sagen die, und der sagt, er ist ja Banker und der kommt aus dem M&A-Bereich und so weiter. Und und er sagt, er hat noch so ein paar andere Themen und dann ruft er bei dieser Bank an und hätte gerne einen Termin. Und dann sagen die ihm, sie können doch ein Konto bei uns online eröffnen. Und als er dann, ja, ich möchte aber mit jemandem reden, dann haben die ihm gesagt, der frühestmögliche Termin ist in 5 Wochen. Ein Wealth-Management-Kunden. Jetzt geht er nicht zu dieser Bank. Also da denke ich mir, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, wir sagen immer, diese blöden Neobanken und was weiß ich, und wir sind doch die tradierten Banken, wir sind doch viel professioneller und so. Und dann sagen die dem Kunden, deren ein Wealth-Management-Konto eröffnen will, ja, mach's doch online. Ja, da denke ich mir echt, das hat mich gestern so aufgeregt, das kannst du dir nicht vorstellen.
Man hört es kaum raus. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir haben über KI gesprochen, wir haben über Generationen gesprochen, wir haben über das Thema persönliche Beratung versus digitale Beratung gesprochen. Wir haben über Fintechs gesprochen und wenn ich über Fintechs spreche, komme ich an der Fintech-World nicht vorbei, die ihr jetzt das zweite Mal plant. Ihr habt im letzten Jahr, du hast mich irgendwann angerufen, hey Robin, wir planen irgendwie die größte Fintech-Messe ja der Welt, ja, oder zumindest im deutschsprachigen Welt, Raum. Ja. Da sollen alle Fintechs zusammenkommen. Das habt ihr letztes Jahr dann auch umgesetzt. Ihr habt das in Berlin gemacht. Vielleicht kannst du mal so ein paar Sätze erzählen, was habt ihr letztes Jahr gemacht und warum macht ihr das jetzt nochmal und was sind die Schwerpunkte?
Ja, es gibt natürlich viele Wettbewerber zu dem Thema. Jeder sagt, dass es der größte ist. Wir haben letztes Jahr 100 Fintechs pitchen lassen. Das gab es tatsächlich vorher noch nicht in der Dachregion. Die davor größte Veranstaltung war mal eine mit 50 Fintechs. Wir haben 100 pitchen lassen vor einer Jury. Tatsächlich ist der Konferenznamen fast ein bisschen irreführend. Leider, du hast gesagt, wir haben eine Rubrik in der Zeitung gehabt, die heißt Fintech World. Auch da haben wir ja auch schon mal ein InsurTech oder ein RegTech pitchen lassen. So ist es auf der Fintech World auch. Wir hatten 13 Kategorien. Davon sind einige Kategorien klassische Fintechs, Geldanlage, Kredit, Krypto, Payment. Wir haben aber auch eine Kategorie gehabt, InsurTech, PropTech, RegTech, GreenTech. Und in diesen 13 Kategorien haben wir Fintechs und andere Techs pitchen lassen. Und leider ja nicht alle, also es waren 100. Und wir reden von gute 800 in Deutschland. Also alle haben wir nicht gekriegt. Das hätten wir jetzt wahrscheinlich auch nicht finanziert gekriegt. Aber wir hatten schon richtig viele. Und 80% waren Startups, 20% waren dann schon über 5 Jahre. Es war also vor allen Dingen spannend zu gucken, was kommt da Neues. Aber man konnte auch sehen, wer hat sich etabliert und wer schon länger mit dabei. Und daneben haben wir aber auch ein Bühnenprogramm mit tollen Referenten. Wir haben tolle Sponsoren gewonnen letztes Jahr und dieses Jahr. Also das ist so ein, und wir haben diese Veranstaltung nicht gemacht. Das ärgert mich auch fast mit diesem Namen die ganze Zeit. Da sind wir ein paar Mal drauf angesprochen worden. Viele haben geglaubt, das wäre eine Veranstaltung für Fintechs. Also da treffen sich so Fintechs, bleiben so untereinander. Aber das macht ja keinen Sinn, weil die Idee ist ja, dass Fintechs mit Banken kooperieren wollen, natürlich auch Investoren finden wollen und so. Und wir haben diese Veranstaltung gemacht für die Bankbranche. Wir wollten der Bankbranche zeigen, guckt mal, was da gerade passiert. Kommt nach Berlin und guckt euch das mal an, weil das ist echt Wahnsinn, was da passiert. Und da sind wirklich engagierte junge, aber auch ja alte. Fintech ist nicht unbedingt immer so Universität, Ausgründung oder was auch immer, sondern es sind ja auch sehr viele seniorige Gründer, die in einer Bank schon auch einen Track Record haben und dann sagen, boah, ich habe aber mal Bock, ein Startup zu gründen, weil ich kann was besser. Und ich kann das dann vielleicht auch besser, weil ich nicht in diesen Strukturen der Bank verhaftet bin. Also es war eine tolle Veranstaltung, ehrlicherweise. Und
wie geht es jetzt weiter dieses Jahr? Ihr habt das im März vor, vielleicht sag doch mal, wann ist das und für wen ist das interessant?
Es ist am 13. und 14. März. Es ist in einer coolen Location, in einer alten Fabrikhalle, wo Elektromotoren hergestellt wurden. Wir haben noch nicht ganz 100 Fintechs zusammen, aber die meisten sind auch letztes Jahr in den letzten Wochen davor gekommen. Auch da sind spannende neue dabei. Es gibt tolle Vorträge. Unsere Idee ist auch immer, und ich will nicht andere Veranstaltungen bashen. Was uns ganz wichtig ist, ist der edukative Anteil einer Veranstaltung. Also wir wollen nicht nur plaudern, so wie wir beide jetzt gerade plaudern, sondern wir wollen die Leute auch wirklich mit Fachwissen beseelen.
Das machen wir bei uns auch, da muss ich direkt intervenieren, ja. Also
ja.
Vielleicht nicht in dieser Folge, aber das liegt dann aber am Gast, nein, Thorsten. Vorlage musste ich leider machen.
Ja, das ist okay, das kann ich auch gut verstehen, aber ich bin ja nachtragend, das kriegst du einfach irgendwann wieder zurück.
Okay.
Nein, also wir wollen informieren, deshalb wir haben Vorträge von Experten. Und was wir aber auch haben, wir werden Workshops mit einbauen im World Café-Format, im Masterclass-Format, wo wir wirklich im Workshop-Charakter mit den Leuten auch Dinge erarbeiten wollen, wo die sich einbringen können, wo die diese Inhalte dann auch wieder mit zurück in ihre Bank nehmen können. Wir erwarten 700 bis 1000 Gäste. Untergrenze, unsere hoffnungsvolle Untergrenze ist 700. Der Trend sieht auch gerade extrem gut aus, den werden wir reißen. Und dann lohnt es sich einfach nach Berlin zu kommen. Weil da kommen tolle Leute hin.
Wenn man das jetzt hört, gibt's dann irgendwie noch ein Goodie, was du mitgeben kannst?
Klar, du kannst unter den Podcast einen Rabattcode mit 30% gerne drunter schreiben.
Dann machen wir das so. Findet ihr in den Shownotes. Super.
Das okay. Können wir gerne machen.
Also Fintech World am 13. und 14. März. Tickets, 30%, hat Thorsten eben gesagt, gibt's hier in den Shownotes. Und das ist auch genug Werbung für die Fintech World.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also eine tolle Veranstaltung mit tollen Speakern und interessanten Inhalten. Perfekt. So, Thorsten, wir sind am Ende angekommen. Ich muss aber am Ende nochmal ein 10-Fragen-10-Antworten-Spiel machen mit dir. Und ja, bist du bereit?
Klar.
Einzeltitel oder ETFs?
Einzeltitel.
LinkedIn oder Instagram?
LinkedIn.
Zeitung oder Digitalmagazin?
Beides.
Hund oder Katze?
Hund.
Podcast oder Radio?
Podcast.
Bitcoin oder Ether?
Ether.
Apple oder Google?
Apple.
Köln oder Düsseldorf?
Hamburg. Da bin ich geboren.
Okay. OpenAI oder Aleph Alpha?
Aleph Alpha.
Finanz-App oder Berater? In.
Berater. In.
Okay. Thorsten, es war mir eine Freude, mit dir ein bisschen zu plaudern. Ein bisschen mit Inhalt, ein bisschen ohne Inhalt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du nochmal zu Gast zu uns kommst. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
Vielen lieben Dank, dass ich kommen durfte. Vielen lieben Dank, dass ich hier so einen kurzen Hinweis nach Berlin geben konnte. Vielleicht lerne ich ja den ein oder anderen eurer Zuhörer kennen.
Bestimmt. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch Themen habt, die wir mit in den Podcast mit aufnehmen sollten, wenn ihr coole Gäste habt, schreibt uns einfach eine Mail an mail@plaudertaschen-podcast.de oder über LinkedIn. Folgt uns gerne und ja, gerne auch diesen Podcast bei Spotify bzw. bei Apple positiv bewerten. Freuen wir uns natürlich. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.